Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Hamburg. Hamburg hat den Michel, die bedeutendste Barockkirche in Norddeutschland, ein Rathaus, das wie ein Schloss aussieht und seit neuestem ein Konzerthaus, das wie ein elegantes Schiff in der Elbe zu schwimmen scheint. Hamburg hat aber auch einen 40 Meter hohen potthässlichen Betonklotz mitten auf dem Heiligen Geistfeld in Steinwurfnähe des St. Pauli-Stadions. Ja, und eigentlich sollte dieser Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg auch längst gesprengt sein. Das Problem ist nur, das Ding ist zu groß und der Schaden für die Umgebung wäre nicht kalkulierbar gewesen. Also steht das Ungetüm bis heute da und sorgt gerade für großen Ärger, denn der Bunker wird zu einem Hotel umgebaut und das finden einige gar nicht gut. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder mit Einzelheiten.
Es geht voran mit den Bauarbeiten am alten betongrauen Flakbunker. Ein improvisierter, überdachter Gang führt zum Eingang des denkmalgeschützten Baus. Hinter den 3 Meter dicken Wänden öffnet sich die Eingangshalle. Rechts und links Fahrstühle, über die in den letzten Kriegsjahren Munition für die 4 Flak-Türme auf dem Dach transportiert wurde. Ganz oben im 5. Stock erklärt Urte Usling, wie der Bunker einmal aussehen soll.
Also es kommt auf den jetzigen Bunker, der ist ja ungefähr, sagen wir mal, bei 40 Meter sind wir. Da kommt in 5 Meter Höhe eine Betonplatte über die gesamte Fläche des Gebäudes und auf dieser Platte wird ein 5-stöckiger terrassierter Aufbau gemacht. Und dadurch, dass er terrassiert ist, hat man nach oben hin eine Verjüngung und außenrum auf jeder Etage genügend Platz, um Bäume und Gebüsch und Pflanzen zu pflanzen.
Und so, erklärt Urte Usling, entsteht am Ende die grüne Haube für den Bunker. Usling gehört zum Vorstand des Vereins Hildegarden und setzt sich schon seit Jahren dafür ein, die Nutzung des Bunkers und seines Dachs möglichst vielfältig zu gestalten. Offen für alle soll das Bunkerdach sein. Es soll eine Halle für Sport- und Kulturveranstaltungen entstehen, Räume für Stadtteilkultur und ein Gedenkort. Bauherr des Projekts ist der Immobilieninvestor und Unternehmer Thomas Matzen. Anfang der 90er Jahre hatte Matzen einen Erbpachtvertrag mit der Stadt, der Eigentümerin des Bunkers, ausgehandelt. 99 Jahre lang darf Thomas Matzen den Bunker nutzen. Festgeschrieben wurde, dass das Bauwerk vor allem von Medienmachern, Musikern und Kulturschaffenden genutzt werden soll. Unterm Dach gibt es 2 Clubs. Im Übel und Gefährlich treten international bekannte Bands auf und von der Terrasse des Terrace Hill aus konnten die Gäste den Blick genießen, den nach der Fertigstellung des Projekts alle Bunkerbesucher haben sollen. Aber seit auf dem Dach die Bauarbeiter unterwegs sind, ist die begehrte Terrasse geschlossen und der Club seiner Attraktion beraubt. Und auch die Hamburg School of Music leidet unter den Nebeneffekten des Bunkerumbaus. Lorenz Bösche öffnet den Reißverschluss in der Plastikfolie. Die haben Spezialisten für Wasserschäden vor eine der Türen der Hamburg School of Music geklebt.
Wird gemacht, wenn Räume lange feucht sind, um die Luftbelastung, weil sich da hier irgendwann Pilzsporen bilden oder rumfliegen.
Auf dem Boden steht ein klobiger Apparat, der rund um die Uhr Feuchtigkeit aus der Raumluft filtert. Bei den Arbeiten auf dem Dach wurde unter anderem die Bitumenschicht auf dem Beton entfernt. Gleich nach dem ersten Regenguss lief Wasser ins Gebäude. Neuerdings läuft auch im Proberaum ein dünnes Rinnsal die Wand hinunter. Immerhin hat die Hausverwaltung der Musikschule mittlerweile 3 Container neben dem Bunker als Ausweichquartier bereitgestellt, erzählt Lorenz Bösche.
Wir sind natürlich trotzdem nicht begeistert, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn sie untätig geblieben wäre. Und es ist auf jeden Fall eine Geste.
Wie ist das? Gibt es dann irgendwie Nachlass bei der Miete, wenn so ein Fehler passiert?
Das ist ein Thema, wo wir nicht befugt sind, öffentlich drüber zu sprechen.
Und daran hält sich Lorenz Bösche. Zu den Problemen im Bunker, zu den Schwierigkeiten, dort während der Bauphase zu arbeiten und zum Projekt an sich möchte sich kaum jemand äußern. Die Begründung: Ein Mieter hätte sich mit der Verwaltung wegen der vielen Einschränkungen und Belastungen schon angelegt, ihm sei gekündigt worden. Bisher musste niemand ausziehen, erklärt Frank Schulze, zuständig für die Pressearbeit des Projekts. Interviews mit den Projektverantwortlichen gestalten sich aber schwierig. Thomas Matzen, der Bauherr des Bunkerprojekts, habe keine Zeit für ein Gespräch über das 30-Millionen-Euro-Projekt. Und PR-Mann Frank Schulze verspricht zwar ein 15-minütiges Interview mit dem Bauleiter, muss aber aus Termingründen kurzfristig absagen. Offen für Interviews sind die Kritiker eines grünen Weltkriegsbunkers. Zum Beispiel die Architektin und einstige Vorsitzende des Hamburger Denkmalrats Elinor Schüß. Sie steht unten am Bunker, schaut auf die Westseite des monumentalen Klotzes, zu dem sie auch eine persönliche Verbindung hat.
Mein Onkel hat da oben gestanden als 16-Jähriger und hat auf die englischen Flugzeuge schießen dürfen. Ne? Und die Jungs, die an die Flak mussten, die Zwangsarbeiter, die das errichtet haben. Und diese Optik soll ja auch Stärke und Brutalität des Nationalsozialismus darstellen.
Elinor Schüß würde den Bunker gerne genau so lassen, wie er ist.
Ich finde es einfach unmöglich, da so zu tun. Das machen wir jetzt mal kuschelig und grün.
Vor allem ärgert sich die Architektin darüber, dass das gesamte Projekt von Anfang an von Presse und Politik so unkritisch begleitet worden sei. Nur weil die ersten Entwürfe so imposant waren, mit all den Bäumen und dem grünen Bewuchs. Am Ende würden schon allein die geplanten Fahrstühle das Gesamtbild des Bunkers verschandeln. Genauso kritisch steht Norbert Hackbusch, Bürgerschaftsabgeordneter der Linken, dem Projekt gegenüber. Die Politik hätte sich täuschen lassen von den schönen Bildern und den Worten von Bauherr Thomas Matzen.
Was dazu kommt, ist, dass man festgestellt hat, als die Unterschrift da war, dass die Investoren sich eigentlich nur noch für das interessieren, was sie obendrauf bauen. Und dementsprechend ein wertvolles Kulturprojekt in dieser Stadt praktisch darunter leidet. Lauter Leute, die bisher wenig Geld bezahlt haben und er interessiert sich für die gar nicht und will das eigentlich auch beseitigen, weil seine Sachen sind das Wichtige.
Unter anderem wegen der Lärmbelastung mussten zeitweise der Verein Mieter helfen Mietern und die Kulturbehörde zwischen den Bunkernutzern und der zuständigen Verwaltung vermitteln. Gerade gestern gab diese Verwaltung dann bekannt, dass nun eine Hotelkette den Zuschlag für ein Haus mit 136 Zimmern bekommen hat. Und das würde, Zitat, mit einem inklusiven Ansatz auf die Kreativszene und Nachbarschaft im Schanzenviertel eingehen. Was das bedeutet, wird sich zeigen. Die ursprünglich geplanten Dachgärten würden auf jeden Fall auch gebaut werden, versichert Urte Usling von der Initiative Hildegarden. Und der vereinbarte Gedenkort werde zwar wesentlich kleiner als gedacht, aber er wird kommen. Das Argument, der grüne Aufbau auf dem Bunker diene der reinen Eventisierung und Kommerzialisierung eines Ortes mit dunkler Geschichte, dieses Argument kann sie nicht nachvollziehen, sagte Usling.
Die Leute gehen ja jetzt auch schon seit 10, 20 Jahren hier in Diskotheken und tanzen auf Gräbern. Da frage ich mich natürlich, warum man nicht auch einfach dann Bäume oben raufstellen kann.
Die Menschen, die einst im Bunker Schutz fanden und sich dort schon mehrmals zu Zeitzeugengesprächen getroffen haben, diese Menschen fänden die Idee des begehbaren grünen Bunkers gut. Einer dieser Zeitzeugen ist Karl-Heinz Püschke. Als 12-Jähriger wohnte er in direkter Nachbarschaft zum Bunker. Heute ist er vor Ort, will mit dem Hildegarden-Team die nächste Zeitzeugenveranstaltung organisieren.
Der Bunker ist für mich ein Lebensretter gewesen. Und ich würde sagen, ein Lebensretter, den kann man auch mal ehren. Den kann man auch mal schmücken. Und wenn man den begrünt, kriegen vielleicht viele Lust, sich den Bunker mal näher anzugucken. Und wenn dort oben eine Räumlichkeit hergestellt wird, wo vielleicht so Berichte in dieser Form, wie ich sie jetzt gegeben habe, den der Nachwelt mal übertragen wird, dann haben sie vielleicht einen Anhang zur Vorstellung, wie das war.
2021 sollen das Hotel auf dem Bunker und auch der öffentlich zugängliche Dachgarten fertig sein. Bis dahin müssen die Befürworter und die Kritiker des Bunkerprojekts noch warten, um dann entscheiden zu können, welche Versprechen der Investoren gebrochen und welche eingehalten wurden.